Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zum Blätterwald im Podcast der Sozialgestaltung mit der Ausgabe im März 2026. Meine Stimme haben Sie schon gehört. Mein Name ist Susanne Liziewski. Ich bin die Geschäftsführerin der Sozialgestaltung und ich habe meinen Kollegen, den Markus Sobotke, unserem Leiter Research bei mir.
Hallo Susanne und herzlich willkommen an die Hörerinnen und Hörer.
Wir haben für Sie wieder verschiedene Zeitschriften, Fachzeitschriften aus der Sozialwirtschaft und Gesundheitswirtschaft ausgewählt. Und zwar dieses Mal haben wir die Care Invest mit der Ausgabe 4 bis 6 diesen Jahres ausgewertet, die Care Konkret mit den Ausgaben 8 bis 12, 2026, die F&W-Ausgabe aus dem März diesen Jahres, die Ausgabe März auch 2026 von der Zeitschrift Das Krankenhaus, den Nachrichtendienst des Deutschen Vereins auch aus der März-Ausgabe sowie diverse Nachrichtenportale, wo uns Newsletter erreichen, Informationen erreichen, unter anderem zum Beispiel den Newsletter von Care for 9, aber auch verschiedene andere Bereiche, die wir mit einbeziehen. Unsere erste Kategorie, Markus.
Zahl des Monats, die habe ich dir heute mitgebracht. 1,7.
Also wahrscheinlich eine Prozentzahl. Sonst könnte man vielleicht noch sagen, es ist eine Meta-Angabe und die Durchschnittsgröße eines Deutschen. Aber könnte vielleicht sein, bin ich mir nicht so sicher. Oder ist das schon unterdurchschnittlich heute?
Wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht.
Können wir ja fürs nächste Mal recherchieren, wie der Mittelwert ist, der Körperlänge der Menschen, die in Deutschland leben. Aber wahrscheinlich, ja, Prozentzahl. Aber für was? Das ist ja eher eine kleine Prozentzahl.
Es ist eine Prozentzahl, es ist eine kleine Prozentzahl, das hängt ja immer mit dem Kontext zusammen. In dem Fall ist es der prozentuale Anstieg der Beschäftigten in den Sektoren Gesundheit und Pflege im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023.
Und was ist das absolut? Also 1,7 Prozentzahlen können recht beeindruckend sein oder auch nicht, aber die Frage ist ja, ist das 1,7 Prozent von 1 oder 1,7 Prozent von einer Million?
Also der absolute Zuwachs liegt bei 102.000 Personen.
Oh, das ist ordentlich.
Also etwas über 100.000 Personen. Das sind Stichtagswerte, das ist jeweils der 31.12. eines Jahres, der da verglichen wird. Und damit gab es zum 31.12.2024 knapp 6,2 Millionen Menschen, die in den Sektoren Gesundheit und Pflege beschäftigt waren. Das sind Zahlen aus der Gesundheitspersonalrechnung des Statistischen Bundesamtes. Da muss man auch noch ein bisschen aufpassen, auch wenn man zu anderen Zahlen ins Verhältnis setzt und mal vergleichen möchte, auch mit anderen Wirtschaftssektoren. Bei der Gesundheitspersonalrechnung des Statistischen Bundesamtes bezieht sich die Zahl auf die Beschäftigten im Gesundheitswesen insgesamt. Und das sind jetzt nicht nur die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, sondern erfasst werden Personen in Vollzeit, Teilzeit, geringfügiger Beschäftigung, nur Auszubildende, Ehrenamtliche und externes Fremdpersonal sind in der Zahl nicht enthalten.
Das heißt aber wahrscheinlich, wenn man das in Vollzeitkräfte umrechnet, werden es sehr viel weniger sein, weil wir wahrscheinlich eine hohe Teilzeitquote haben.
Genau. Das Statistische Bundesamt weist noch aus, wie sich die Beschäftigung in verschiedenen Tätigkeitsfeldern und Bereichen entwickelt hat. Besonders stark war der Zuwachs bei stationären Einrichtungen. Das bezieht sich auf Pflege und auch Gesundheit. Das sind insgesamt 64.000 Personen im Vergleich der Jahre 23 und 24, beziehungsweise 3%. Im ambulanten Sektor 1,3% sind da dazugekommen. Dann differenziert für die stationären Einrichtungen 2,9% bei den Krankenhäusern, entspricht 38.000 Personen gerundet, 4,2% bei den Vorsorge- und Reha-Kliniken. Da ist das absolute Niveau niedriger, also Prozentzahl oder prozentualer Anstieg hoch. Absolut sind es 5.000 Personen in dem Bereich. Anders sieht es bei den Pflegeeinrichtungen stationär und teilstationär aus. Da haben wir 2,8% Anstieg und das sind 21.000 Personen. Bei den Pflegekräften, jetzt mal für alle Bereiche betrachtet, wo Pflege geleistet wird, also Krankenhäuser, Reha-Kliniken, ambulante und stationäre Pflege, da haben wir 94.000 Personen, die zusätzlich hier beschäftigt waren, 3,4% hier der Zuwachs. Da zeigt sich das, was in den letzten Jahren auch schon zu beobachten war. dass die Zahl der Pflegehelferinnen und Pflegehelfer deutlich stärker gestiegen ist mit 5,2% als bei den examinierten Pflegekräften. Absolut liegen die noch deutlich auseinander. Also es gab Ende 2024 rund 485.000 Pflegehelferinnen und Pflegehelfer und 1 Million examinierte Pflegekräfte. Aber die Gruppe der Helfenden, also Pflegehelferinnen und Helfer, wächst jetzt seit ein paar Jahren schon deutlich stärker als bei den examinierten Fachkräften.
Ist ja nicht so ganz verwunderlich, ne, was wir politisch in den Gesetzgebungsvorgaben haben. Aber man kann sich eigentlich so merken, auf eine Pflegefachkraft kommt eine halbe Pflegehelferkraft.
Genau. Und diese 1,7%, sagten, das ist ein niedriger Prozentwert. Wenn man dann aber in andere Sektoren schaut, gleicher Zeitraum, verarbeitendes Gewerbe -1%, Baugewerbe -1,3%, der Dienstleistungssektor, wo ja die Gesundheitswirtschaft dazu zählt, insgesamt um 0,4% gestiegen. Also die 1,7% sind hier schon plus 1,7%, eine absolute Ausnahmeerscheinung bei dem Vergleich der Wirtschaftssektoren.
Also auch das, was die Menschen merken, in der Industrie werden eher Arbeitsplätze abgebaut, während wir hier in diesem Dienstleistungssektor der Sozialgesundheitswirtschaft aufbauen, unter anderem auch aufgrund der Demografie und damit der erhöhten Nachfrage.
Genau.
Interessante Zahl. Vielen Dank fürs Mitbringen, Markus. Belassen wir es heute auch mal bei einer und springen gleich rein in den politischen Bereich. Was tut sich denn so? Haben wir endlich ein neues Pflegegesetz, Pflegereform?
Ja, die Pflegereform. Da wartet die Branche oder eigentlich schon die ganze Öffentlichkeit, könnte man schon sagen, ganz gespannt auf den angekündigten Gesetzesentwurf für eine große Reform der Pflegeversicherung, die es ja dieses Jahr geben soll. Nochmal zur Erinnerung, die Bundespolitik hat ja klar festgestellt, wir haben 3 große Herausforderungen. Wir haben den demografischen Wandel, der den Bedarf erhöht und das Personal reduziert, was ja in den nächsten Jahren auch noch virulenter wird. Wir haben den Finanzierungsdruck, also im Endeffekt die drohende Pleite der Pflegeversicherung, spätestens ab 2027, wenn sich hier nichts ändert. Und die große Belastung der Pflegebedürftigen in den Einrichtungen, vor allen Dingen stationären Einrichtungen mit den Eigenanteilen. Und das schlägt ja über dann Sozialhilfebedürftigkeit auch auf die kommunalen Haushalte durch. Das ist die Gemengelage, also sehr brisante Kombination. Und hier Lösungen zu finden, dafür ist eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen worden, gegründet im Juli 25 mit dem Kernziel, eine bürgernahe, menschenwürdige und finanziell stabile pflegerische Versorgung sicherzustellen. Und das ohne Mehrausgaben, außer sie sind rein demografisch bedingt. Das ist zum Teil eine Zusammenfassung der Kenntnisstand dieser Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe und eben auch einer tendenziellen Einwertung im Bundesgesundheitsministerium, was so zeigt, wo die Reise hingeht oder was auch noch ganz offen ist in der Diskussion. Also es sind einmal 2 Stränge, die verfolgt werden. Das eine ist die Reform der Versorgung. Ja, das ist die erste Säule, Versorgung neu denken. Und das zweite ist die Finanzierungsreform, also die Finanzierung auch nachhaltig sichern der sozialen Pflegeversicherung. Es geht bei der Versorgungsreform um die Prävention sehr stark, also hier präventive Elemente einzubringen, vor allen Dingen mehr individuelle Begleitung und konkrete Unterstützung von Pflegebedürftigen sicherzustellen in Form von Kümmerern vor Ort, eines Notfallbudgets im Pflegefall und hier auch noch einer Zusammenführung von Pflegezeit und Familienpflegezeitgesetz, also verschiedene Gesetze, die eigentlich am gleichen Strang ziehen, hier eine Zusammenführung und damit eine Vereinfachung und auch Flexibilisierung zu bewirken. Was ganz zentral ist, die Ausgabendynamik der Pflegeversicherung soll gedämpft werden. Auch hier wieder der Aspekt Prävention, aber auch ganz klar die Begutachtungssystematik, so wie sie jetzt gegeben ist, soll hinterfragt werden. Also Schwellenwerte im Begutachtungssystem sollen geprüft werden. Die häusliche Versorgung soll stabilisiert werden, also Pflegegrad 1. Die Leistungen sollen stärker präventionsorientiert in Form einer Begleitung, also hierfür eingesetzt werden können, vor allen Dingen in den ersten 3 Monaten des Pflegegeldbezugs.
Heißt das, Markus, dass, also wir haben die Pflegegrade, da wird eigentlich zumindest mal nicht dran rumgetastet, ja, die werden so bleiben. Aber dass wir erwarten, dass die Schweregrade der einzelnen eingestuften Personen höher sind?
Genau, das sind ja dann die Zugangsvoraussetzungen für eine Zuordnung eines Pflegegrades. und eben dann die Zielsetzung, gerade im Pflegegrad 1, was soll es bewirken? Ist das dann das Pflegegeld? Ist es mehr als Sachleistung gedacht, im Sinne eben von präventiven Unterstützungen und Begleitungsleistungen, dass man hier zielgerichteter vorgeht? Bei der notwendigen Begrenzung der Eigenanteile, hier muss man sagen, es geht darum, den weiteren Anstieg zu bremsen. Also nicht Eigenanteile, die ja jetzt schon hoch sind und häufig auch finanziell überfordern, zurückzufahren, sondern da einen weiteren Anstieg zu bremsen. Da sind die zwei Modelle, die ja in der Diskussion in den Fokus gerückt sind, nach wie vor auch noch offen, die Entscheidung. Also das eine ist die Dynamisierung der Leistungsbeiträge, dass die Leistungsbeiträge der Pflegeversicherung regelmäßig die Kosten angepasst werden, die Kostenentwicklung. Das zweite ist der ein bisschen drastischere Ansatz, der sogenannte Sockel-Spitze-Tausch. Da hatten wir auch schon mehrmals im Podcast drüber berichtet. So wie ich das wahrgenommen habe, ist das Bundesgesundheitsministerium nicht wirklich ein Fan dieses Konzeptes, also des Sockel-Spitze-Tauschs. Ganz einfach, weil viele Pflegebedürftige würden sich damit besser stellen hinsichtlich der finanziellen Eigenbeteiligung. Manche aber, die jetzt diese Zuschüsse bekommen, abhängig von der Verbleibezeit in der Pflegeeinrichtung, also bis zu 75% des Eigenanteils an der pflegerischen Versorgung. Wer Anspruch darauf hat, der würde durch den Sockelspitzetausch gegebenenfalls auch deutlich schlechter gestellt. Und das muss man auch erstmal durchsetzen.
Das heißt recht unwahrscheinlich. Auch wenn es breit diskutiert wird, siehst du es momentan eher als unwahrscheinlich, dass das kommen wird?
Eher unwahrscheinlich, ja. So nehme ich die Signale aus dem Gesundheitsministerium wahr.
Aber ansonsten ist ja eigentlich nicht so weltbewegendes Neues, oder? In der Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Oder hat dich irgendwas wirklich überrascht?
Nein, das ist trotz Kritik auch des Bundeskanzlers an dem Arbeitsergebnis. Das ist das Arbeitsergebnis. Auf der Basis wird jetzt weitergearbeitet, weitergedacht. Das sind die Vorschläge, die aktuell auch nochmal mit den Ländern dann verhandelt werden sozusagen. Also ganz konkret, das ist jetzt die Konsultationsphase im ersten Quartal 26, wo Bund und Länder die entsprechenden Vorschläge halt beraten. Dann ist der nächste Schritt, eine politische Einigung zur Finanzierung der Pflegeversicherung zu finden. Auch hier wieder Einladung der Länder und Gespräche auf Ministerebene. Im Anschluss soll dann das Gesetzgebungsverfahren starten. Zielsetzung ist es ja bereits Ende 2026 ein Gesetz zu haben, was in Kraft getreten ist, also dass man tatsächlich dann eine Reform umgesetzt hat oder die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen hat. Aus dem Gesundheitsministerium gibt es ganz klar das Signal, das Gesetz muss ins Kabinett im August eingebracht sein, sonst wird das bis Ende des Jahres nichts mehr. Wir warten ja noch auf den ersten Referentenentwurf. Der sollte eigentlich zügig erscheinen, damit man dann bis August tatsächlich einen Kabinettsentwurf hat, um den Zeitplan noch halten zu können.
Und? Halten wir es für realistisch?
Wir haben jetzt Ende März. Noch halte ich es für realistisch.
Das ist vielleicht die Frage, was sonst noch an politischen weiteren Themen uns beschäftigen wird. Wir haben ja auch gerade die Diskussion jetzt übers Wochenende wieder und verstärkt Anfang der Woche, ob man gerade um die Finanzierungsbasis zu verbreitern, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehegatten aufhebt, um dort breiter in die Finanzierung zu kommen. Aber das wird ja nachher für die Pflegeversicherung genauso gelten, um hier die Einnahmenbasis zu erhöhen. Müssen wir mal gucken, wie das die nächsten Wochen vielleicht an Fahrt aufnimmt. Mein Gefühl ist ein bisschen, man traut sich eher daran, wie an eine Bürgergeldversicherung, insbesondere im Hinblick auf die Beamten, die man dann auch integrieren müsste. Ich glaube, die einzelnen Politiker haben nicht so ein Problem, Privatversicherte mit einzubeziehen, weil sie viel Geld verdienen. Da ist man ja eher, geht man drüber weg. Aber ich glaube, so ihre ganzen Beamten da auch reinzupacken, haben sie viel mehr Respekt vor. Insofern ist vielleicht die Verbreiterung der Einnahmenbasis über das Streichen der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern ein scheinbar einfacher Weg. Wir werden es weiter beobachten und was es dann vielleicht auch an zusätzlichen Einnahmen bringen sollte. Hat sich sonst noch was anderes getan aus dem politischen Bereich, Markus?
Ja, im Zusammenhang mit der Diskussion jetzt um die Pflegeversicherung gibt es aktuelle Zahlen zur Entwertung der Leistungen der Pflegeversicherung seit 2017, also Kaufkraftentwicklung der Ansprüche an die eigene Pflegekasse. Die Zahlen wurden jetzt offengelegt aufgrund der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, die eben genau diese Frage gestellt hat, wie stark die Leistungen der Pflegeversicherung seit 2017 durch die Inflation entwertet wurden. Hier ist eine entsprechende Aufstellung der Entwicklung der kaufkraftbereinigten Leistungsbeträge in den Pflegestufen 2 bis 5 in den einzelnen Jahren. Dann das Ergebnis der Antwort und am stärksten betroffen, wenn man da mal in die Listen schaut, ist die Tages- und Nachtpflege, die in allen Pflegegraden rund 19% an realen Wert verloren hat in diesem Zeitraum. Also fast 20% Kaufkraftverlust dieses Leistungsanspruchs für Tages- und Nachtpflege. Beim gleichen Niveau liegt der Rückgang beim Entlastungsbetrag nach § 45b SGB 11 und auch bei dem Zuschlag für ambulante Wohngruppen. Die ambulanten Sachleistungsbeträge wurden im Vergleich zu den anderen Leistungen häufiger angepasst. Da gab es ja Erhöhungen sowohl in 2022, 24 und 25. Das heißt, da hat man noch eben diesen Effekt durch Leistungserhöhungen auch der Inflation entgegengewirkt zu haben. Und dennoch kam es auch hier zu einem Kaufkraftverlust um rund 9%. Bei den Pauschalen für die vollstationäre Pflege ist die Berechnung nicht ganz so einfach. Zwar sinkt auch hier der kaufkraftbedingte Wert erheblich. Auch hier wieder diese 19%, zum Beispiel im Pflegegrad 5. Allerdings hat man ja seit 2022 die Leistungszuschläge nach 43c SGB 11. Das heißt also, diese abhängig von der Verweildauer 15 bis sogar 75% der pflegebedingten Eigenanteile. Deswegen diese 19% Kaufkraftverlust sind nicht vergleichbar mit den Ergebnissen für die anderen Leistungsbereiche. Aber insgesamt schon massiv die Einbußen, die hier ja auch dauerhaft bestehen bleiben werden. Das wird ja nicht irgendwie nachträglich angepasst, sondern man spricht jetzt über künftige Dynamisierungen als eine Option in der Pflegereform. Aber die große Inflationszeit der vergangenen Jahre, die haben sich jetzt in den realen Werten niedergeschlagen. Und das wird auch so bleiben und fortgetragen werden.
Man muss ja sagen, bei gleichzeitig wirklich großen Anstieg der Gehälter in der Pflege, ne? In dem Zeitraum.
Ja.
Das darf man ja nicht vergessen, dass die Mitarbeiter, die in der Pflege arbeiten, die es eigentlich nicht betroffen haben.
Genau.
Weil die haben entsprechend viel, viel höhere Gehälter und zwar höher als der Inflationsanstieg. Insofern so ein bisschen zweischneidig, ne?
Mhm.
Zeigt, dass nicht alles, was wir an den Entgelterhöhungen hatten für das Personal, sich letztendlich auch niedergeschlagen hat im Pflegesatz.
Ja.
Sonst müssten die ja mehr gestiegen sein. Hast du noch was aus den Ländern?
Ja, in Bayern gibt es eine aktuelle Entwicklung. Und zwar hat Bayern als erstes Bundesland einen verbindlichen Rahmenvertrag für betriebliche Ausfallkonzepte in der stationären Pflege geschlossen. Das heißt, seit März ist es Pflegeeinrichtungen in Bayern möglich, auf Grundlage eben eines solchen Ausfallkonzeptes Pflegesatzvereinbarung abzuschließen, die den benötigten flexibleren Personaleinsatz einschließlich einer entsprechenden Vergütung vorsehen. Also hier kann man zusätzliche Kosten verhandeln. Zielsetzung des Ganzen ist es, die vertraglich vereinbarten Personalausstattungen sicherzustellen, auch wenn man kurzfristige Personalausfälle hat, sonstige Personalengpässe, vorübergehend unbesetzte Stellen. Das alles soll künftig nicht mehr eine Gefahr darstellen, die vereinbarten Personalausstattungen auch tatsächlich vorzuhalten. Also man spricht hier ganz konkret über Springer-Konzepte, Rufbereitschaften, Bereitschaftsdienste, die entweder einrichtungsintern oder auch einrichtungsübergreifend konzipiert werden können. Und in der Praxis bedeutet das, dass die zusätzlichen finanziellen Aufwände hier in dem Zusammenhang refinanziert werden können, die zum Beispiel anfallen, wenn Springerkräfte mit einem eigenen Dienstplan eingesetzt werden, wenn rotierende Springerdienste innerhalb der Teams geschaffen werden oder auch für Einrichtungen feste Springer-Tools entstehen. Das kann refinanziert werden, wenn die Einrichtung, das ist dann eine Nebenbedingung sozusagen, Maßnahmen zur Organisationsentwicklung umsetzt, also ein strukturiertes Ausfallmanagement etabliert, Dienstplanstrukturen entsprechend anpasst, Entscheidungswege klar definiert und hier auch die Kommunikation transparent macht. Alles das kann, also die Aufwendung mit der Organisationsentwicklung mit bis zu 250 Euro pro Vollzeitstelle im Jahr in den Pflegesatzverhandlungen berücksichtigt werden. Und was ich selbst sehr interessant finde, höhere Vergütungen für besonders flexible Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ebenfalls refinanziert werden. Das heißt also Zuschläge, Zulagen, Prämien für Springerfunktionen, wenn Rufbereitschaft übernommen wird, hier noch Zulagen. Das kann alles refinanziert werden, wenn das in einem gewissen Rahmen bleibt. Diese Kosten berechtigen sogar über dem regionalen Tarifniveau zu entlohnen. Also hier kann man das in die Pflegesatzverhandlung entsprechend einbringen.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Es gibt jetzt noch ein paar offene Fragen, die die Landespflegesatzkommission zu klären hat. Also welche Inhalte muss das betriebliche Ausfallkonzept aufweisen? Welche Anforderungen gelten für die Maßnahmen der Organisationsentwicklung? Eine Evaluation, die vorgesehen ist, wie hat die zu erfolgen? Aber auch unabhängig von diesen noch zu klärenden Detailregelungen kann das Ausfallmanagement bereits seit dem 1. März diesen Jahres in Pflegesatzverhandlungen einbezogen werden. Alles, was im Detail noch nicht geregelt ist, kann dann durch individuelle Vereinbarung ersetzt werden oder halt, wenn man sich da nicht einigen kann, durch eine Schiedsstelle oder in dem letzten Schritt durch ein Sozialgericht. Also man kann jetzt schon anfangen, ohne dass weitere Detailregelungen vorliegen. Ganz interessant ist jetzt in Bayern beschlossen worden, also jetzt zum 1. März, möglich wäre es, den Selbstverwaltungspartnern auf Länderebene bereits seit Mitte 2023 gewesen. Nämlich damals zum 1. Juli 2023 ist das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz in Kraft getreten. Und man sieht jetzt von Mitte 2023 bis jetzt und 2,5 Jahre später ist es dann tatsächlich die Neuregelung in der Praxis angekommen. In Bayern ist auch noch ein umfangreiches Pilotprojekt mit wissenschaftlicher Begleitung vorgeschaltet worden, um hier eben entsprechende Ausfallkonzepte zu erproben, die Wirkung zu erproben. Da ist auch die Regelung mit der parallelen Organisationsentwicklung implementiert worden. Also hier mit einiger Verzögerung sehr sinnvolle Neuregelungen für die Pflegesatzverhandlungen, zumindest in Bayern. Jetzt muss ich zeigen, ob andere Bundesländer folgen.
Im Grundsatz zu begrüßen. Aus der Praxis kann ich sagen, dass so Springer-Konzepte extrem schwierig sind umzusetzen. Gibt sich auch so ein bisschen aus der Flexibilität der Mitarbeiter. Ja, mit einer hohen Teilzeitquote, die gerne dann auch sehr klar wissen wollen, wo sie hin müssen. In einer gewissen räumlichen Nähe funktioniert das noch, aber du darfst da wirklich nicht zu weit weg sein. Also schon 50 Kilometer zu fahren ist eigentlich fast ein No-Go. So dass das Konzept zwar ein schönes ist, aber die Frage ist, ob du die Mitarbeiter dafür findest. Aber ich finde schon mal gut, dass man jetzt anerkennt, dass das einfach ein Mehraufwand ist. Und das ist, glaube ich, gute News für die Pflegeheimbetreiber in Bayern. Ich habe dir noch was aus Baden-Württemberg mitgebracht. Dort haben wir das neue Teilhabe- und Pflegequalitätsgesetz. Und wie immer gibt's Kritik. Kein neues Gesetz ohne Kritik. Das ist nun mal so, auch in der Demokratie. Und hier macht sich die Kritik fest daran, dass man zum Beispiel Wohngemeinschaften zukünftig im Rahmen des neuen Teilhabe- und Pflegequalitätsgesetzes nur noch anzeigen muss und nicht mehr genehmigen lassen muss. Oder ganz auf eine Zulassung nach SGB 11 verzichtet als Pflegeheim in Anführungszeichen und damit gar keiner Regulierung mehr unterliegt. Da regen sich jetzt verschiedene Gruppen dazu auf, sagen, das kann nicht sein, Qualitätseinbußen etc. etc. Ich glaube, wenn man es ein bisschen einordnet, muss man sagen, sobald ich einen ambulanten Pflegedienst beschäftige, habe ich auf jeden Fall ein Monitoring des ambulanten Pflegedienstes, was auch weiterhin so vorgesehen ist. Aber klar, wenn ich keine Zulassung nach SGB 11 beantrage, muss ich ganz viele Bauvorschriften nicht einhalten. Größen, Kriterien, Zimmergrößen, was auch immer dahinter liegt. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wenn ich so entsprechend baue oder Räume zur Verfügung stelle, dass ich das nicht auch preiswerter tun könnte. Auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, die Bewohner oder Mieter, die sich dann dafür entscheiden, haben dann natürlich auch keinen Anspruch auf das Entgelt aus der Pflegekasse für die entsprechenden Pflegegrade, sondern müssten es komplett selber tragen. Ich bin mal gespannt, wozu das führt, ob es da den einen oder anderen Betreiber gibt in Baden-Württemberg, der sagt, oh, interessant, wir probieren das mal aus und sehen dafür auch einen Markt. Und dann, da gibt's jetzt erst noch eine große Diskussion, es ist noch nicht verabschiedet, es gibt den ersten Entwurf, Neufassung des Wohn- und Teilhabegesetzes in Nordrhein-Westfalen, dem WTG. Und hier mit verschiedenen Punkten komme ich gleich drauf, aber auch klar, Markus, es wird schon wieder heiß diskutiert. Die Betreiber sind enttäuscht. Dinge, die man so nicht umsetzen kann. Es ist eher mehr Bürokratie wie weniger Bürokratie. Das heißt, es bleibt auch noch spannend. Was wird denn noch vielleicht dran geändert? Was sind so die großen Punkte in dem ersten Entwurf als Änderung im Vergleich zum derzeitigen WTG in Nordrhein-Westfalen? Bisher galten in Nordrhein-Westfalen eine Obergrenze von 80 Plätzen für vollstationäre Pflegeheime. Die wird aufgehoben. So ein bisschen die Frage, man sagt eigentlich auch 120 gelten noch als überschaubar und zulässig. Es gibt ein bisschen die Themen von wie viel Quadratmeter pro Bewohner, wobei, wenn ich das richtig angeschaut habe, gibt es da gar nicht so viel Änderungen zum jetzigen. 45 Quadratmeter pro Bewohner soll nicht überschritten werden. Was sich noch ändern soll, ist, dass Pflegestudenten mit bis zu 50% auf die Fachkraftquote angerechnet werden können. Wobei, da gibt's nicht so viel, muss man auch sagen. Es soll eine Erleichterung der Anerkennung der internationalen Abschlüsse strukturiert werden. Ein Bereich, wo ich mich wirklich frage, wie das nachher funktioniert, ist, man versucht in dem Gesetz eine höhere Beteiligung der Bewohner und Angehörigen, Zugehörigen über die Bewohnerbeiräte und die sollen zukünftig nach dem Entwurf auch mitentscheiden und Mitwirkungsrechte haben bei der Einstellung von Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen. Neben dem Bereich Verpflegung, Freizeitangebote und Hausordnung, macht man ja heute aber auch schon. Aber Mitwirkungsrecht bei Einstellung von Einrichtungsleitungen und PDLs, boah, halte ich schon mal eben für kritisch. Also das verlangsamt den Prozess ja noch mehr. Man hat noch eine Gruppe da drin, die vielleicht einen ganz anderen Blick auf bestimmte Bereiche haben. Und Einrichtungen sind ja häufig froh, wenn sie überhaupt gute qualifizierte Kräfte für diese beiden Jobs bekommen, die auch motiviert sind, in der Einrichtung zu arbeiten. Also insofern, das macht es, glaube ich, nicht einfacher im Sinne des Fachkräftemangels. Es soll auch ein höheres Mitspracherecht bei Gewaltschutzkonzepten geben und Baumaßnahmen. Genau das, was auch die Betreiber hier kritisieren. Es sieht eher nach mehr Bürokratie aus wie nach weniger und noch längeren Entscheidungsprozessen. Es sollen verpflichtende Fortbildung zu Gewaltprävention, freiheitsentziehenden Maßnahmen, Personalführung, Organisationsentwicklung eingeführt werden. Vor allen Dingen in einem Konzept. Heute sind das wohl teilweise drei. Also wenn man das dann wirklich sich mal anschaut, ist es gar nicht vielleicht so viel mehr, sondern man will ein Konzept haben und nicht drei verschiedene in diesen Bereichen. Und es soll verpflichtend sein, dass ich in jedem Bewohnerzimmer einen Internetanschluss habe, den der Bewohner dann schon die Kosten dafür, die laufenden Kosten selber tragen muss, aber dass er die Möglichkeit hat. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz einfach, gerade für Heime, die 20 Jahre und älter sind mit viel Beton, ist das auch echt aufwendig. Das sind schnell mal Investitionskosten von 50 bis 100.000, die dafür anfallen, um das Netz entsprechend so zu verlegen. Also das wird diskutiert in NRW. Wir werden es weiter verfolgen. Mal gucken, was alles drin bleibt in dem Gesetzesentwurf, der dann nachher verabschiedet werden soll. Markus, hast du noch was aus den Krankenhäusern?
Ja, das Krankenhausreform-Anpassungsgesetz, KAAG, ist tatsächlich so gut wie durch. Am 6. März im Bundestag beschlossen und am 27. März wird es im Bundesrat nochmal abschließend beraten und dann höchstwahrscheinlich auch ohne Änderungen beschlossen. Das heißt, die Reform der Reform ist jetzt spruchreif. Wir hatten ja schon ein paar Mal darüber berichtet. Das KAAG stellt keine komplette Neuausrichtung der Reform dar. Es gibt einzelne Anpassungen. Wir haben die Verschiebung der Einführung der Vorhaltevergütung um ein Jahr auf 2026. Die Länder erhalten mehr Spielraum bei der Krankenhausplanung mit Leistungsgruppen, aber hier auch keine erheblichen Änderungen. Wir haben ein paar weitere Regelungen, was ganz neu dazugekommen ist. Das ist eine Präzisierung des Pflegebudgets. Also hier soll definiert werden, welche Tätigkeiten zur direkten Patientenversorgung zählen in der Pflege und damit auch abrechnungsfähig sind. Also durch das Pflegebudget sind ja da auch, das geben ja sogar Krankenhäuser beziehungsweise die Verbände zu, ganz kreativ Pflegekräfte, die auf jeden Fall bezahlt werden, für Tätigkeiten eingesetzt worden, die nicht unmittelbar mit der Pflege zusammenhängen. Und das soll jetzt durch das KAG ein Stück weit bereinigt werden. Wir hatten beim Krankenhaustransformationsfonds die Diskussion oder die Forderung der Länder im Vorfeld, dass hier auch bestehende Strukturen in die Forderung mit einbezogen werden. Da ist der Bund so nicht mitgegangen. Das heißt, wir haben den Krankenhaustransformationsfonds weiterhin, also es ist keine Bestandssicherung. Das heißt, förderfähig werden nicht sein allgemeine Sanierungen, Ersatzbeschaffung ohne Strukturbezug und schon gar nicht der Ausgleich wirtschaftlicher Verluste. Innerhalb bestehender Strukturen kann gefördert werden, wenn die Maßnahmen Teil der Transformation sind, also Umstrukturierungen innerhalb bestehender Häuser, wenn Leistungsbereiche neu zugeschnitten werden, Abteilungen verlagert oder konzentriert werden, wenn in diesem Levelsystem der Krankenhäuser Versorgungsaufträge auch angepasst werden. Alles Maßnahmen, die aber kausal mit der Reform ausgelöst sein müssen, können hier in die Förderung mit einbezogen werden. Dann haben wir den Bereich Teilrückbau, Umwidmung, also Abbau von Betten und Stationen, Umwidmung zum Beispiel in Tageskliniken, ambulante Zentren oder die neuen sektorübergreifenden Einrichtungen. Also unterm Strich förderfähig ist nur, was strukturell verändert und nicht, was den Status quo erhält. Es gab noch weitere Anpassungen am Transformationsfonds inhaltlicher Art, vor allen Dingen Förderung von Ausbildung. Da sind mehr Berufsgruppen jetzt vorgesehen. Pflegeberufe waren ja schon im Fokus, aber Ergotherapeuten zum Beispiel, Hebammen, Physiotherapeuten und Ähnliches. Bei der Telemedizin, was hier gefördert werden kann, da soll es bis Ende September eine klare Festlegung geben von verbindlichen Mindestanforderungen an die förderfähigen telemedizinischen Netzwerkstrukturen. Eine funktionale Erweiterung des Transformationsfonds, ganz interessant, dass zeitlich befristet auch eine Förderung erfolgen kann, wenn Qualitätskriterien noch nicht vollständig erfüllt sind. Also hier hat man niedrigere Zugangsschwellen zu den bestehenden Fördertatbeständen. Und dann hat sich im Großen noch der Finanzierungsrahmen, also woher kommen die Mittel? Der Bund wird sich im höheren Anteil insgesamt an den Fördermitteln, an diesen 50 Milliarden, die ja für 10 Jahre vorgesehen ist, beteiligen. Die Länder können ihre Anteile aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Nachhaltigkeit abdecken. Die Länder sind zuständig, aber das sind Mittel des Bundes, die den Ländern zur Verfügung gestellt wurden, eben über das Sondervermögen. Also alles das, was auch diese Kofinanzierung sichern kann. In der F&W gibt es so eine erste Aufstellung, wie die Länder auch mit der Beteiligung der Krankenhäuser, also Kofinanzierung der Krankenhäuser bei Förderprojekten über den Transformationsfonds umgehen wollen. Da hat Brandenburg schon ganz klar kommuniziert, dass die Krankenhäuser in dem Land nicht zu einer Kofinanzierung herangezogen werden. Baden-Württemberg geht aktuell auch davon aus. In Hessen sieht's anders aus. Da werden die Krankenhäuser mit auf jeden Fall 15% des Transformationsfondsvolumens, was hier investiert wird, dann bei dem jeweiligen Haus mit beteiligt. Das sind umgerechnet 36% des Länderanteils. Also das kommt ja der Teil vom Bund und der Zuschuss des Landes und 36% dieses Anteils wird auf die Krankenhäuser umgelegt in Hessen nach derzeitiger Planung. Die anderen Länder haben teilweise noch unklare oder offene Regelungen. Da muss ich zeigen, wie hier der Umgang sich darstellt mit der Kostenbeteiligung der Krankenhäuser.
Auch das hört sich nicht so ganz einfach an, Markus, sondern eher wieder auch mit einer höheren Komplexität. Föderalismus lässt grüßen, würde ich sagen. So ganz klar, wann, wie, was passiert, ist auch noch nicht. Also wenn Krankenhäuser heute Investitionen planen, worauf können sie sich jetzt wirklich verlassen, ist noch nicht so ganz sicher.
Ja, es bleibt herausfordernd, hier eine Planung aufzustellen. Auch die Banken, die 5-Jahres-Planung verlangen. Es ist schwierig, aber man muss trotzdem ran. Es sind ja auch schon reichlich Anträge gestellt worden beim Bundesamt für Soziale Sicherung. Auch mehr als den beantragenden Ländern eigentlich zustehen. Also da ist auch schon aus dem Vollen geschöpft worden. Da werden einige Anträge auch zurückgezogen werden wohl oder auch nicht positiv beschieden werden können. Was halt wichtig ist zu verstehen, dass dieser Geldsegen, also da sind sich ja alle Beteiligten einig, 50 Milliarden, auch wenn sie auf 10 Jahre verteilt werden, also rechnerisch 5 Milliarden pro Jahr, die hier für entsprechende Investitionen und Strukturveränderungen in das System gegeben werden. Das ist schon gewaltig, das ist schon eine Menge, also im historischen Vergleich wirklich viel für den Krankenhaussektor. Das ist aber kein Geldsegen, der jetzt retten wird. Das muss verbunden sein mit entsprechenden Umstrukturierungsplänen und muss auch verbunden sein mit einer sonstigen gegebenen Finanzierungswürdigkeit und auch einer Kreditfähigkeit oder wie wir immer sagen, Bankfähigkeit. Denn spätestens, wenn eine Kofinanzierung des Krankenhauses verlangt wird, ist man ja in aller Regel auch hier wieder auf eine Partnerschaft mit einer Bank angewiesen. Zudem hat man Investitionsprojekte, die dann nur zum Teil über den Transformationsfonds finanziert werden und zum Teil frei finanziert werden müssen, weil es halt in die Investitionsmaßnahme reinpasst, das dann zusammen auch vorzunehmen, so eine bauliche Maßnahme. Und hier braucht man, ob jetzt das Land eine Kofinanzierung haben will oder nicht, auch hier wieder die Verbindung zur Bankfähigkeit. Im Endeffekt kann man sagen, unterm Strich für die meisten Krankenhäuser, man muss kreditwürdig sein, um überhaupt einen Zugang zum Transformationsfonds zu haben.
Was eigentlich vielen Krankenhäusern ja momentan eher schwerfällt. Wenn man sagt, also kreditwürdig, kreditfähig, wenn wir uns die Cashflows anschauen, haben wir derzeit auf der Historie eigentlich ein Problem, überhaupt eine Kreditfähigkeit herzustellen, weil die Cashflows zu gering sind, um Zins- und Tilgungszahlen zu leisten. Das kann ich einen Teil beheben über die Planung, die aber dann schon echt glaubwürdig sein muss. Also bleibt auch dort weiterhin spannend und es wird nicht langweilig.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Springen wir zu den nächsten Rubriken von uns, Markus. Du hast noch was zu Studien und Statistiken mitgebracht?
Genau, eine Umfrage oder Ergebnis einer Umfrage der BAGFE, da berichtet jetzt aktuell die Care Konkret in der Ausgabe 11. Und zwar haben die in der BAGFE zusammengeschlossenen 6 Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland Ende Februar die Ergebnisse einer Umfrage unter rund 120.000 frei gemeinnützigen Einrichtungen und Diensten der Sozialwirtschaft veröffentlicht. Demnach haben mehr als 2/3 der Einrichtungen und Dienste in den vergangenen 2 Jahren aufgrund von Kostensteigerungen oder auch Kürzungen ihr Angebot eingeschränkt oder komplett eingestellt. Also das trifft für 2/3 der an der Umfrage beteiligten Einrichtungen und Dienste zu. Gleichzeitig erwarten 82% der Befragten, dass sie perspektivisch weitere Leistungen zurückfahren müssen. Zudem wurde nach der Einschätzung der regionalen Versorgungslage gefragt und hier halten mehr als 60% der Befragten das soziale Angebot in der jeweiligen Region als nicht ausreichend oder nur teilweise ausreichend. 10% sagen sogar, die Versorgung ist gänzlich unzureichend. Weitere 51% halt die Versorgung für nur teilweise gesichert. Die Umfrage zielt natürlich darauf ab, auch sich einzubringen in die laufenden Haushaltsverhandlungen und die Debatte um eine Reform des Sozialstaates. Die Ergebnisse unterstreichen die Warnung der Spitzenverbände vor einem weiteren Ausbluten der Strukturen, insbesondere der pflegerischen und sozialen Versorgung. In der Rubrik Gerichtsentscheide, rechtliche Rahmenbedingungen, da habe ich einen Beitrag aus der Care Konkret 10 mitgebracht. Und zwar geht es um das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. November 2025 zu den formalen Anforderungen für Entgelterhöhungen in stationären Einrichtungen. Hintergrund ist, dass der IFA Pflegeschutzbund mit einer Unterlassungsklage gegen die Mitteilung einer Entgelterhöhung in einer Pflegeeinrichtung vorgegangen ist. Nach Ansicht der Verbraucherschützer wurde die Neuberechnung und der Umlagemaßstab der höheren Entgelte nicht ausreichend dargelegt und das Gericht hat die Forderungen aber als unbegründet zurückgewiesen. Zentrale Leitlinie für die Entscheidung des Gerichts ist, dass die formellen Anforderungen nicht überspannt werden dürften und dass schlagwortartige Begründungen und ein praktikabler Informationszuschnitt ausreichend sind. Das ist nach vergleichbaren Urteilen der Oberlandesgerichte in Dresden, Köln und Zweibrücken eine weitere Stärkung der Rechtssicherheit bei der Kommunikation von Entgelterhöhungen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat allerdings erstmal auch den Bezug zur Modernisierungsmieterhöhung im Mietrecht hier einen Bezug hergestellt, denn auch hier reichen schlagwortartige Angaben. Der Autor des Artikels zeigt die maßgeblichen praktischen Auswirkungen des Urteils auf, nämlich dass ein kombiniertes Vorgehen aus dem Anschreiben mit Kernaussagen und einem beigefügten Informationsblatt zulässig ist. Der Umlagemaßstab muss allerdings ausdrücklich mitgeteilt werden. Hier reicht es dann, die Formulierung in gleichen Teilen anzuwenden. Ganz zentral ist es, dass es genügt, die relevanten Kostenblöcke, also Pflegesätze, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten, Ausbildungsumlage schlagwortartig zu benennen und zum Beispiel die Erhöhungsbeträge tabellarisch darzustellen. Weitere konkrete Kalkulationsdaten müssen nicht zwingend angegeben werden. Gegebenenfalls kann man den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Belegeinsicht anbieten. Was weiterhin ganz klar sein muss, dass eine Zustimmung verlangt wird und auch erforderlich ist. Also das muss ganz klar aus den Unterlagen hervorgehen.
Wird ein bisschen einfacher aufgrund des Urteils für die Betreiber. Ich habe in dem Bereich auch noch was mitgebracht. Betrifft sicherlich nicht viele, aber doch wieder immer ganz interessant. Gab lange Zeit aufgrund eines BfH-Urteils eine hohe Unsicherheit bei Betriebskindergärten. Sind die gemeinnützig oder nicht? Im Grundsatz wurde das verneint. Damit fällt jegliche Steuerbegünstigung etc. weg. Und jetzt hat das BMF in seinem Schreiben vom 29.01.2026 die Gemeinnützigkeitsvoraussetzungen für Betriebskindergärten konkretisiert. Und danach reicht es, wenn in der Satzung eine sogenannte 25%-Quote verankert ist. Das heißt, 25% der Plätze müssen der Allgemeinheit zustehen, während 75% der Plätze für die entsprechenden Unternehmen zur Verfügung stehen können. Was ist der Vorteil in dem Fall in der Gemeinnützigkeit? Wir haben eine Steuervergünstigung, aber wir dürfen natürlich auch kein Geld ausschütten. Meistens passt das ganz gut in dem Gemeinnützigkeitsbegriffen der Abgabenordnung für Betriebskindergärten, weil die wenigsten Unternehmen wollen damit einen super Gewinn machen. Und insofern war das so in der Vergangenheit seit dem BfH-Urteil vom 22 ein bisschen eine Grauzone. Und jetzt ist das hier geklärt. Ich springe auch gleich schon zu KI und Technologie, Markus, beziehungsweise dann zu weiteren operativen Themen. Und was wir da gefunden haben und ganz interessant fanden, ein Start-up-Unternehmen aus Soest, die Firma Gardia. Als ich das erste Mal las, dachte ich, das hat was mit Garten zu tun, Garten. Aber ich glaube, Gardia kommt hier eher von Überwachen. Und diese Firma stellt Notrufarmbänder inklusive Sturzerkennung für Menschen her und vertreibt die auch. Und die konnten jetzt in einer Finanzierungsrunde 8,5 Millionen Euro als Kapital einsammeln. Was das eigentlich so interessant macht, es zeigt, 8,5 Millionen ist jetzt auch noch keine Riesensumme. Also wir brauchen das nicht zu vergleichen mit anderen Geschäftsmodellen aus dem Silicon Valley. Nichtsdestotrotz scheint es hier einen Investorenbereich zu geben, die durchaus bereit sind, auch Risikokapital zu geben für gute Geschäftsideen. Und ich habe mir das bei denen nochmal ein bisschen angeschaut auf der Homepage, Markus. Das ist so ein Armband, ich denke, das ist so aus irgendwie Synthetik-Kautschuk. Also man hat das am Handgelenk an wie eine Uhr und wenn man eben einen Notruf tätigen will, kann man draufdrücken, kann auch sofort mit Menschen sprechen oder wenn man eben hinfällt, sendet das Ganze auch Signale ab. Und was ich ganz interessant fand dabei, ist, du bezahlst dieses technische Gerät, was so ein bisschen wie eine Uhr ist, ungefähr 100 Euro und dann schließt du Abo-Modelle ab. Und das ist vielleicht auch was, muss man ja sagen, wenn Investoren drauf gucken, die wollen natürlich schon wissen, ne, wie kann ich skalieren und auch langfristig einen guten Kundenstamm haben. Und hier, die haben 3 Abo-Modelle. Hier gibt es so ein Basispaket, da gibt es eine direkte Sprachverbindung. Manueller Notruf kostet immerhin knapp 18 Euro im Monat. Dann gibt es eins mit Notfall Plus. Da kann ich noch ein Gesundheitsprofil hinterlegen. Ich brauche nicht unbedingt persönliche Notfallkontakte. Informationen zur Schlüsseldeponierung sind hinterlegbar. Da sind wir schon bei 33 Euro im Monat. Und für Deutschland gibt es den Bereich Pflege Plus, weil die Abokosten anerkannt werden ab dem Pflegegrad 1. Damit muss ich nur das Gerät zahlen. Mit roundabout 100 Euro ist es hier anerkennungsfähig bei den Pflegekassen. Und habe dann auch die Nutzung ohne persönliche Notfallkontakte, aber eine Alarmierung örtlicher Rettungskräfte, also das, was man so ein bisschen kennt, vom Hausnotruf inklusive auch einer Sturzprävention, ist es nicht, aber Sturzerkennung, so dass ich da vielleicht auch eine höhere Sicherheit habe, wenn ich auf dem Boden liege, dass dann der Rettungsdienst alarmiert wird. Allerdings ähnlich wie bei den Hausnotrufthemen, wenn ich es nicht anhabe, kann es auch keine Stütze erkennen. Und für uns vielleicht, ja, interessant, haben wir die Meldung aufgegriffen, weil es zeigt, dass es durchaus möglich ist, in solchen Bereichen auch Investorengelder zu akquirieren, die man einfach braucht für die Weiterentwicklung. Dann habe ich dir noch so verschiedene andere Sachen mitgebracht, Markus. Im Kuratorium Deutscher Altenhilfe e.V., kurz abgekürzt KDA, gibt es einen neuen Aufsichtsrat. Den Vorsitz hat hier André Vater übernommen. Und die Gerontopsychiaterin Rosa Adelinde Fehrenbach wird seine Stellvertreterin. Das heißt, man hat sich hier so ein bisschen jetzt neu aufgestellt. In dem Zusammenhang möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, wir haben einen Podcast mit der Vorständin Alexia Zurkuhlen aufgenommen, des KDAs. Der wird im April 2026 auf jeden Fall ausgestrahlt. War ein super schönes Gespräch, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich weise sie schon mal hier drauf hin. Also der KDA hat einiges Anfang des Jahres neue Kuratoren bekommen, jetzt einen neuen Aufsichtsrat. Alexia Zurkuhlen hat das Amt 2024 übernommen und man sieht jetzt so langsam einiges gerät in Bewegung. Dann auch eine kleine Meldung, die ich aber nicht uninteressant fand, von der NRW-Datenschutzbeauftragten. Und die warnt davor, dass Patienten, Bewohnerdaten auf Social-Media-Plattformen von Pflegekräften, Ärzten oder Therapeuten genutzt werden und dass diese dann Bußgelder und Schadensersatzforderungen riskieren. Und zwar auch, wenn Teile nur erkennbar sind und zuordnenbar. Das kann auch schon die Zimmerausstattung sein, wenn es an der Einwilligung der betroffenen Bewohner, Patienten mangelt. Und das ist sicherlich gerade auch im Pflegeheimsektor schwierig nachzuweisen, häufig in dem Zustand, wie Bewohner sind, ob die rechtlich gültig eingewilligt haben. Das heißt, hier wird nochmal darauf hingewiesen, für Betreiber wichtig, äußerste Sorgfalt walten zu lassen, wenn man Bilder nutzt, wo wir Bewohner, Patienten drauf haben. Dann noch ein kurzer Hinweis auf ein Interview in der Care Invest mit Elke Eckert, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Evangelischen Heimstiftung. Da fand ich zwei, drei Sachen recht bemerkenswert, Markus. Unter anderem wird sie gefragt, wie denn so Pflegeunternehmen ihre eigene Wirtschaftlichkeit verbessern können. Und da sagt sie, naja, ich kann Ihnen sagen, was wir tun. Also das heißt nicht, dass das für alle passt. Aber für sie ist der wichtigste Faktor eine konsequente, zeitnahe und kennzahlenbasierte Steuerung. Sie sagt, also Elke Eckert sagt, wir haben klare Kennzahlen bei der Personalsteuerung vereinbart, die bei Bedarf, und das möchte ich unterstreichen, täglich zur Verfügung stehen. Genauso für Belegungsdaten. Und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, was wir immer wieder auch sehen in verschiedenen Bereichen, wo es nicht der Fall ist. Das heißt, bevor wir uns eigentlich über Wirtschaftlichkeit überhaupt irgendwie unterhalten, brauchen wir die Steuerungssysteme, um das nachher auch nachhalten zu können und zu wissen, wo müsste ich denn steuern. Sie ist auch dafür, dass man gesetzliche und private Pflegeversicherungen zusammenlegt. Ob das kommen wird, haben wir vorhin gehabt, wahrscheinlich eher nicht. Für die Pflegesatzverhandlung sagt sie auch ganz klar, dass jährlich konsequent verhandelt werden muss und sie für sich das festgelegt haben, dass eine Laufzeit von ungefähr 12 Monaten, das kann mal mehr, mal weniger, je nachdem, wann man verhandelt sein, eigentlich ein guter Bereich ist. Und sie sieht dort auch die Pflegekassen im großen Teil nicht als Gegner, sondern als Verhandlungspartner. Und das ist sicherlich durchaus, wie man in solche Verhandlungen reingeht. Insofern, ich kann das nur empfehlen, wer sich ein bisschen tiefer damit beschäftigen will, ist ein interessantes Interview, gibt so das ein oder andere guten Blick auf den Bereich.
Das Interview ist mir auch aufgefallen. Das Wort konsequent passt sehr gut zu Elke Eckert. eine konsequente Steuerung, eine konsequente jährliche Pflegesatzverhandlung, ein konsequentes Forderungsmanagement wird auch noch angesprochen, konsequenter Einsatz von Technik, um hier Voraussetzungen zu schaffen, auch künftig wirtschaftlich arbeiten zu können. Auch wenn es jetzt vielleicht noch aktuell ein kleines Minusgeschäft ist, sich mit der Technik zu beschäftigen, aber es ist die Voraussetzung, um künftig wirtschaftlich zu sein und auch das Angebotsspektrum vorauszudenken. Elke Eckert sagt ja ganz klar, wir bereiten uns auf eine sektorfreie Pflege vor. Das ist doch schon weit vorausgedacht und genau der richtige Weg. Also, dass man hier Einrichtungen schon mit allem, was dazu gehört, mit den Angeboten natürlich, der Unternehmensorganisation, Technik, Personalstrategie, eben auf die künftige Welt der Pflege und zum Teil ja auch der Eingliederungshilfe vorbereitet. Und das konsequent.
Ja, ich habe Respekt vor der Frau. Ich mag sie auch, muss man sagen, sehr gerne. Sie ist einfach eine gute Managerin. Auf der einen Seite mit dem Herz auf dem richtigen Fleck, aber auch mit klaren Vorstellungen, was Führung bedeutet und wie man auch strategisch weiterentwickelt. Und ich habe einen Beitrag noch, der hat mir einfach Spaß gemacht zu lesen. Und zwar in der F&W war das vom Thomas Lemke, Vorstandsvorsitzender bei Sana, mit dem Titel »Einfach mal führen«. Ausgehend von dem, was der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann einfach mal machen, ne, ausgerufen hat, da ist ja irgendwie nicht so viel herausgekommen, kommt es doch eigentlich darauf an, dass wir jetzt auf der politischen Seite ja ein einfach mal führen kommen und uns nicht in klein-klein verlieren, sondern es braucht Führung, die dem Land endlich erklärt, dass hier das Zitat, dass Reformen nur gelingen, wenn alle ihren Beitrag leisten. Und wir haben heute ja wieder über verschiedene Reformvorhaben diskutiert und sein Blick darauf fand ich extrem erfrischend und mit dem einfach mal führen, Ziele klar benennen, Reformen umfassend denken und Entscheidungen treffen und sie auch gegen Widerstände umsetzen, würde, glaube ich, vielen helfen.
Definitiv. Das ist eine Voraussetzung, dass auch vieles, was von der Politik steuernd eingebracht wird, überhaupt wirksam werden kann.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.